Ich möchte erstmal mit einer Behauptung einsteigen. Ich behaupte nämlich, es gibt letztlich gar kein Wissen ohne Glauben. Der Anspruch der Wissenschaft ist ja zu sagen, wir machen ganz objektive Dinge, die möglichst ohne Vorbedingungen von allen akzeptiert werden müssen. Trotzdem gibt es eine ganze Menge Dinge, die wir glauben. Ihr glaubt zum Beispiel mindestens alle, dass dieser Raum heute Abend nicht einstürzt. Sonst wärt ihr nämlich nicht hier. Ihr glaubt auch, falls eure Freundin nicht dabei ist, weil die gesagt hat, dass sie heute Abend noch arbeiten oder lernen muss oder keine Lust habt, dann glaubt ihr, dass das stimmt und sie sich nicht mit dem gut aussehenden Typen trifft, den sie heute Mittag hier in der Mensa getroffen hat. Denn sonst wärt ihr auch nicht hier. Oder hättet vielleicht einen Privatdetektiv beauftragt. Oder wie auch immer. Ihr glaubt alle einiges. Egal, ob ihr Christen seid, Atheisten, einer anderen Religion angehört, völlig egal. Es sind eine ganze Menge Dinge, die ihr glaubt. Und auch im wissenschaftlichen Alltag gibt es viel mehr Glauben, Vertrauen, als ihr denkt. Eine tragische Geschichte des Glaubens ist zum Beispiel die des Spinates. Generationen von Kindern wurden damit gequält, Spinat zu essen, weil der so wahnsinnig gesund sei. Ich meine, der ist so genauso gesund wie anderes Gemüse auch, aber man hat lange gedacht, er ist deswegen so gesund, weil er einen so hohen Eisenanteil hat. Und man dachte, das ist gesichertes Wissen, weil ein Mensch namens Gustav von Bunge in Basel 1890 nachgewiesen hat, was für einen außergewöhnlich hohen Eisenanteil der Spinat hat. Dummerweise hat sich ein Fehler eingeschlichen, was man 40 Jahre später bemerkt hat. Das heißt, 40 Jahre lang wurde diese Zahl ungeprüft weiter überliefert. Erst in Universität, dann in die Lehrbücher und dann in die Familie. Du musst auch Spinat essen, damit du groß und stark wirst. Popeye hat angeblich als Kind auch immer viel Spinat gegessen. Man hat es eben geglaubt. Heute weiß man mehr. Wo ich das gleich wieder einschränken muss, ich habe es nicht gründlich recherchiert, nur mal so 10 Minuten im Internet. Heute denkt man zu wissen, dass es anders ist. Allerdings, die 10 Seiten im Internet, wo ich diese Geschichte fand, wichen auch schon wieder ein bisschen voneinander ab. Also so ganz klares Wissen ist es auch nicht. Manche sagten also, dieser Mensch habe 2,9, andere 3,0, andere 3,5 Milligramm Eisen pro 100 Gramm Spinat gemessen. Und auch der Fehler wurde unterschiedlich überliefert. Manche sagen, es war ein Kommafehler. Er hat dann das Komma weggelassen und dann hätte er eben 30 gestanden oder 29 oder 35, was auch immer. Andere sagen, er hätte Trockenspinat gemessen. Und da in der Natur, wie der Spinat am Ende auf dem Teller ist, er natürlich feucht ist und zu 90% aus Wasser besteht, ist dann der Eisenanteil entsprechend geringer. Ich weiß nicht, welche Variante jetzt stimmt, aber das ist auch wieder ein bisschen typisch. Man hört und hört, könnte das vielleicht historisch rekonstruieren. Wichtig ist jedenfalls die Botschaft, Schokolade hat einen höheren Eisenanteil als Spinat. Es gibt Dinge, die habe ich schon immer intuitiv gewusst und hoffe darauf, dass irgendwann die Wissenschaft sie bestätigen wird. Das ist eine dieser Dinge. Also wenn ihr groß und stark werden wollt und viel Eisen braucht, dann esst Schokolade statt Spinat. Eine ganze Menge Dinge im wissenschaftlichen Alltag werden geglaubt. Wie viele von den Zahlen, die ihr in den Büchern vor euch habt, überprüft ihr wirklich? Wenn ich meinem Chemielehrer nicht geglaubt hätte, hätte ich fast keine der Formeln glauben dürfen, denn fast jedes Experiment ging schief. Dann kamen immer Begründungen wie, ja, verunreinigte Reagenzien und so weiter, mag schon sein. Nur mein hehrer Anspruch, man soll nur glauben, was man da sieht, hätte eigentlich dazu führen müssen, dass ich sagen müsste, die ganze Chemie stimmt nicht. Gut, aber ich glaube natürlich nicht, dass die ganze Chemie nicht stimmt. Wahrscheinlich hatte er mit seinen komischen Deutungen recht. Es sind eine ganze Menge Dinge, die kriegen wir einfach nicht raus. In NRW ist das fast schon tragisch. Seit 2 oder 3 Jahren haben wir ein Zentralabitur. Jawohl, lange dachte man, in NRW gibt's nur ein Loser-Abitur. Und dann kamen Menschen und sagten, endlich müssen wir es so vernünftig machen wie im Süden auch. Jetzt haben wir Zentralabitur. Bisher gab es keinen Jahrgang, wo die es geschafft haben, die Abiturklausuren ohne sinnentstellende Fehler an die Tausenden von Abiturienten auszugeben. Also hier ein tragischer Fall von Pannen und nicht berechtigten Vertrauen in diese Papiere. Aber jetzt könnt ihr sagen, das tut ja alles eigentlich nicht zu der Grundfrage. Fehler passieren überall. Im Prinzip könnte man es doch überprüfen. Wenn man wollte, könnte man das alles nochmal nachmessen. Man könnte eben einen Privatdetektiv nach Hause schicken und gucken, ob was die Freundin da macht. Man könnte einen anständigen, fleißigen Württemberger oder einen Badener holen, einen Baden-Württemberger aus dem Land Baden-Württemberg, den mal in das Kultusministerium von NRW schicken, dann kriegen die das vielleicht auch gebacken mit den Klausuren. Das ist ja alles behebbar, das ist ja alles kein prinzipielles Problem. Aber es gibt noch mehr Dinge. Und es gibt sogar noch Dinge, die sind tatsächlich ein prinzipielles Problem, auch für Naturwissenschaften. Wenn ihr Naturwissenschaften betreibt, geht ihr ja davon aus, dass die Welt, die um euch rum ist, einigermaßen real ist. Das setzt ihr voraus. Vielleicht habt ihr den Film Matrix gesehen. Da gab's also die Geschichte, dass diese ganze Welt überhaupt nicht real ist, sondern sie ist nur ein Computerprogramm, was uns vorgespielt wird, damit wir unseren wahren Zustand nicht bemerken. Der wahre Zustand ist nämlich, wir liegen in so komischen Schalen, sind eigentlich nur Batterien für die Maschinen, die die Energie aus uns raussaugen. Natürlich behaupte ich nicht, dass das so ist. Das ist auch sehr unwahrscheinlich. Aber wenn es so wäre, hätten wir keinerlei wissenschaftliche Möglichkeit, das herauszufinden. Denn jedes Experiment, was ihr machen könnt, setzt ja schon voraus, dass das Labor real ist, dass das Gerät real ist, dass die Formeln real, also dass ihr in einer realen Welt lebt. Wenn das alles ein Computerprogramm wäre, könntet ihr das durch wissenschaftliche Methoden überhaupt nicht herausfinden. Und das ist jetzt nicht nur eine schräge Idee von ein paar Filmemachern, das ist eine uralte philosophische Frage, ob das überhaupt geht, sicher zu wissen, dass die Außenwelt überhaupt existiert. Vielleicht ist das alles ja nur was in meinem Kopf sich abspielt. Es gab einen radikalen Skeptiker schon in der Antike, der hieß Krates, und der sagte, man kann nichts wirklich erkennen, nichts sicher erkennen, deswegen darf man auch keine Meinung äußern. Deswegen hat er sich hingesetzt und nur seinen Finger bewegt. Und dann hat Aristoteles gesagt, du bist nicht konsequent. Auch das Bewegen des Fingers ist eine Meinungsäußerung. Wenn du wirklich meinst, man könnte überhaupt nichts sagen, dann darfst du überhaupt nichts tun. Das ist also nicht nur Spinnerei, ihr kommt tatsächlich, kriegt keinen sicheren Weg, das herauszufinden, ob eure äußere Welt einigermaßen real ist oder nicht. Das zweite Problem, was ihr auch habt als Naturwissenschaftler, also gehen wir davon aus, dass viele von euch welche sind, wenn ihr jetzt Messungen macht, dann geht ihr stillschweigend davon aus, dass ihr, wenn ihr die gleiche Messung unter den gleichen Bedingungen vor 500 Jahren gemacht hättet, das gleiche Ergebnis dabei rausgekommen wäre. Könnt ihr das wissen? Ihr vermutet es. Vielleicht kann man vor 100, 100 oder 200 Jahren kann man es noch nachvollziehen. Seit der Zeit gibt es verschiedene Messungen. Aber vor 500 Jahren oder in 1000 Jahren könnt ihr es wissen? Wie konstant sind die Dinge, die man als konstant voraussetzt? Gestern hat jemand gefragt, da haben wir über das Böse gesprochen, kann es nicht sein, dass irgendwann das Böse doch stärker wird als Gott? Und ich musste ihm zugestehen, rein theoretisch, ich kann das nicht auf einer theoretischen Ebene ausschließen. Dasselbe Problem habt ihr in den Naturwissenschaften. Ihr könnt nicht ausschließen, dass in 5 Jahren, vielleicht auch schon übermorgen, plötzlich die Konstanten anders sind. Woher wollt ihr das sicher wissen können? Ihr könnt es nur im Nachhinein sicher wissen, wenn ihr nachgemessen habt, dann in Zukunft. Anders geht es eigentlich nicht. Es gibt also prinzipielle Dinge, die könnt ihr ohne Vertrauen gar nicht bearbeiten. Und da sind wir bei dem Zusammenhang des Glaubens. Die könnt ihr nicht streng wissen, die könnt ihr nicht genau genommen nachweisen, die muss man eben glauben. Sonst kann man auch keine Naturwissenschaft betreiben. Also auch in diesem Sinn ist Glaube nicht der Gegensatz, sondern an diesen Punkten eine Voraussetzung für die Naturwissenschaften. Bevor ihr im Labor irgendwas anstellt, müsst ihr glauben, dass es real ist und dass das, was ihr hier messt, in Zukunft auch so ähnlich sein wird und in der Vergangenheit auch. Und da gibt es eine Merkwürdigkeit in unserer Welt. Einstein hat das mal so gesagt, das Unverständlichste am Universum ist, dass es verständlich ist. Wieso kommt man eigentlich so relativ weit mit Messungen, Beobachtungen? Wieso sind die Sachen so relativ konstant, dass man weltweit ziemlich weit kommt? In der christlich-jüdischen Weltsicht gibt es dafür eine relativ einfache Erklärung. Kein Beweis natürlich, wieder wie gestern, es gibt keinen Beweis, aber eine mögliche Erklärung. Die ist nämlich, derselbe Gott, der unser Gehirn geschaffen hat, hat die Welt drumherum geschaffen. Und wenn das so wäre, dann wäre es natürlich nicht so ganz überraschend, dass das zusammenpasst, dass man mit unserem Hirn Strukturen nachvollziehen kann, die in dieser Welt drin sind. Die kommen ja sozusagen aus einem Haus, von einem Hersteller. Dann kann man voraussetzen, dass das irgendwie zusammenpasst. Deswegen gibt es tatsächlich auch einen Zusammenhang zwischen christlich-jüdischem Weltbild und Naturwissenschaft. In anderen Weltbildern ist das längst nicht so plausibel. Im Buddhismus zum Beispiel ist es tendenziell eher so, dass die natürliche Welt, die wir sehen, eher als Täuschung oder jedenfalls als nicht so relevant gesehen wird. Das Eigentliche sind die inneren geistigen Prozesse. Manche gehen so weit zu sagen, das ist alles eine Täuschung, so ähnlich wie in der Matrix. Wir müssen uns davon lösen und in das Eigentliche eindringen. Dann treibt man natürlich keine Naturwissenschaft. Wenn man wie in der Matrix, da wird man nicht anfangen, Naturwissenschaft an der Matrix zu treiben, sondern man muss da die Pille nehmen, um dann zu wissen, wie es wirklich ist. So ähnlich ist es dann auch. Wenn ich davon ausgehe, sowieso alles hier eine Täuschung, dann werde ich meditieren, um hinter die Täuschung zu kommen, aber nicht Naturwissenschaft betreiben. Deswegen gibt es, glaube ich, sogar einen inneren, das kann man auch historisch belegen, einen Zusammenhang, dass im christlich-jüdischen Zusammenhang die Naturwissenschaft besonders aufgeblüht ist. Also diese Dinge, da kommt ihr nicht raus aus dem Problem. Da müsst ihr an diesen Stellen glauben. Noch nicht an Gott, aber müsst ihr glauben, vertrauen an solche Dinge wie Realität der Außenwelt und Konstanz der Dinge. Im Alltag, behaupte ich, sind es noch viel, viel mehr Dinge, die da einfließen, die auch in der Naturwissenschaft eigentlich Glaubensdinge sind. Ich möchte euch zwei Beispiele noch einmal an Richard Dawkins nennen. Richard Dawkins, gestern schon mal erwähnt, hat das Buch Der Gotteswahn geschrieben und versucht zurzeit sehr massiv den christlichen Glauben als Unsinn und sogar als gefährlich darzustellen. Er sagt, die Evolution erklärt die Herkunft des Menschen, gibt dann aber zu, es gibt in der Evolution einige Lücken. Was macht er mit diesen Lücken? Streng wissenschaftlich, wenn ich wirklich nur davon ausgehe, was ich wissen kann, müsste ich sagen, keine Ahnung. Lücke, dafür ist es ja eine Lücke, dass ich es nicht weiß. Und streng genommen ist es denkbar, dass in dieser Lücke etwas auftaucht, was das ganze System sprengt. Muss nicht, könnte aber. Also muss ich streng genommen dazu schweigen und sagen, es ist eine Lücke und ich weiß es nicht. Dawkins sagt, es gibt Lücken, gebe ich zu. Und ich gehe davon aus, die Forschung wird in Zukunft zeigen, wie die geschlossen werden können und dass das System doch stimmt. Das ist eine Glaubensaussage. Die nehme ich ihm nicht übel, die mache ich auch. Habe ich gestern auch gesagt, ein paar Dinge kann ich nicht erklären, auch bei der Frage des Leidens. Weil mich das Gesamte überzeugt, glaube ich trotzdem, dass es stimmt. Nichts anderes macht Dawkins, das nehme ich ihm überhaupt nicht übel. Jeder wird das machen. Irgendwo wird sein System es nicht ganz erklären können und sagt, na gut, wird wohl trotzdem stimmen und irgendwann kriegen wir raus, warum. Das nehme ich ihm überhaupt nicht übel. Aber übel nehme ich ihm, dass er dann so klar auseinanderdriftet und sagt, auf der einen Seite sicheres Wissen, auf der anderen Seite nur Glauben. Das ist nicht konsequent. Er hat selber, wenn er sagt, ich kann es nicht beweisen, aber es wird schon so sein, dann glaubt er eben an die Evolution. Darf er tun? Wir haben Religionsfreiheit. Natürlich, nehme ich ihm überhaupt nicht übel. Nur, er ist dann unglaubwürdig. Noch drastischer hat er in einem Interview mal gesagt, also früher dachte man ja, es muss einen Gott geben, weil der Mensch so komplex ist, anders konnte er nicht entstanden sein. Dann kam Darwin, hat ein anderes Modell auf den Tisch gelegt. Also sagt Dawkins, brauchen wir ihn nicht mehr. Jetzt haben wir das Problem noch in der Kosmologie, also in der ganz großen, weiten Welt. Nächste Woche wird Professor Schimmel einen Vortrag dazu halten. Deswegen werde ich jetzt auch keine Details anführen. Kann ich auch nicht, keine Sorge. Aber in der Kosmologie ist das noch ein bisschen unklar, wie man das so erklären kann. Es gibt ein paar Sachen, die Dawkins anführt, sagt aber auch so ganz überzeugend ist das noch nicht. Dann hat er mal in einem Interview gesagt, der Darwin der Kosmologie, der muss noch kommen. Mit anderen Worten, in der Zukunft, da wird der kommen, der das erklären kann, warum das in meine Theorie passt. Das ist strukturell genau das Gleiche wie ein Glaube an den Messias, der noch kommt. Ich kann es nicht zeigen, ich kann es nicht beweisen, aber ich gehe davon aus, dass es passieren wird. So sagen die Juden, der Messias wird kommen und die Christen sagen, er war schon da und er wird wiederkommen. Das können wir nicht beweisen, aber wir glauben, dass es so ist. Genau das Gleiche macht Dawkins, wenn er sagt, eines Tages kommt der uns erklärt, wie wir die Kosmologie ohne Gott einwandfrei hinbekommen. Auch das nehme ich ihm nicht übel. Man darf glauben, was man will, aber dann darf man eigentlich nicht sagen, das eine ist nur blinder Glaube und das andere ist gesichertes Wissen. Wie ist das mit den Naturwissenschaften? Also ich habe jetzt euch versucht zu zeigen, ohne Glauben kommt ihr nicht aus. Ohne Glauben in diesem Sinne, ohne Vertrauensdinge, Dinge, die ihr nicht wissen könnt, die ihr nicht beweisen könnt und trotzdem darauf vertraut, kommt ihr nicht aus. Was kann die Naturwissenschaft darüber hinaus? Ich möchte euch ein Gleichnis erzählen, das von einem Physiker kommt. Nicht damit ihr mir erzählt, ja, als Theologe, hast ja keine Ahnung. Also das habe ich mir jetzt von einem Physiker geliehen, Hans-Peter Dürr, ein Physiker, der auch viel über Grenzen und Verantwortung in der Naturwissenschaft nachgedacht hat. Der hat ein Buch geschrieben, Das Netz des Physikers, und verwendet da ein Gleichnis, was er irgendwo anders auch abgeschrieben hat, aber das ist jetzt egal. Das Gleichnis geht so. Er beschreibt, es gibt einen See und einen Fischkundigen, einen Ichthyologen. Also Griechisch heißt Ichthys Fisch und Logie ist in der Wissenschaft. Also ein Ichthyologe untersucht den See mit einem Netz und fischt da immer durch. Und nach 100 Fischgängen stellt er den ersten Grundsatz der Ichthyologie auf. Nämlich, jeder Fisch ist mindestens 5 cm groß. Jeder Fisch, den er gefangen hat, ist mindestens 5 cm groß. Dann kommt ein Philosoph vorbei und sagt, immer du schummelst doch. Dein Netz hat ja Maschen, die 5 cm groß sind. Also wenn es kleinere Fische gäbe, könntest du die gar nicht fangen. Dann sagt der Ichthyologe, nein, ich schummel nicht. Was ich nicht fangen kann, interessiert mich nicht. Ich definiere das so, alles, was ich in meinem Netz nicht fangen kann, ist kein Fisch. Es sind also zwei unterschiedliche Sichtweisen, die die beiden haben, und die haben beide ihr Recht, das ist beides kein Unsinn. Der eine sagt, ich muss versuchen, die ganze Wirklichkeit mit allem, was sie vielleicht aufbieten könnte, zu erfassen. Der Preis ist, ich komme zu relativ wenig ganz klar gesicherten Dingen. Wenn ich wirklich alles erfassen will, alles, was man auch nur ahnen kann, mit einbeziehen will, habe ich wenig gesicherte Dinge, die man dann auch noch international austauschen kann, voraussetzen kann, dass alle gleich sehen. Da bleibt wenig übrig. Das ist auch bei der Philosophie so, gibt es quasi nichts, was allgemein anerkannt ist. Der Ichthyologe sagt, ich mache das anders. Ich reduziere mich ganz bewusst. Ich erfasse nicht alles, was im See ist. Ich erfasse nur einen Ausschnitt und ich definiere das so, nicht willkürlich, was ich nicht mag, schalte ich aus, das nicht, sondern der Ausschnitt ist, alles, was ich mit reproduzierbaren, messbaren Dingen rauskriege, was ich messen und exakt beschreiben kann, das nehme ich wahr und alles andere lasse ich raus. Das macht der Ichthyologe und insofern ist das durchaus berechtigt, wenn man das so macht. Ein etwas kompliziertes Zitat von dem Hans-Peter Dürr. Okay, ich lese das jetzt mal schnell vor und erläutere das dann. Die Naturwissenschaft handelt nicht von der eigentlichen Wirklichkeit, der ursprünglichen Welterfahrung oder allgemeiner, was dahinter steht, sondern nur von einer bestimmten Projektion dieser Wirklichkeit, nämlich von dem Aspekt, den man nach Maßgabe detaillierter Anleitungen in Experimentalhandbüchern durch gute Beobachtungen herausfiltern kann. Dieser Aspekt der Wirklichkeit kann dann auch von jedermann, der sich an die gleichen Vorschriften hält, nachgeprüft werden. Entsprechend seinem Projektionscharakter ist das auf diese Weise ermittelte Wissen im Allgemeinen ein eingeschränktes Wissen von der metaphysisch vorgestellten eigentlichen Wirklichkeit. Einmal noch weiter. Darüber hinaus erhält das wissenschaftliche Wissen durch die Projektion auch eine bestimmte Prägung, wodurch sich der Charakter der wissenschaftlichen Welt gegenüber der eigentlichen Wirklichkeit qualitativ verändert. Wirklichkeit und ihr naturwissenschaftliches Abbild stehen sich deshalb etwa einander gegenüber, wie ein Gegenstand zu seiner Zeichnung oder bestenfalls seiner Fotografie. Also was er sagt ist, es ist nicht gleich. Das, was man bei den Naturwissenschaften herausfindet, ist nicht die Welt an sich, sondern eine bestimmte Projektion, ein bestimmter Ausschnitt, den kann man dafür aber auch sicher feststellen, den kann man austauschen, da können alle mit die gleichen Methoden verwenden. Aber es ist eben nur ein Ausschnitt und nur ein Abbild. Als solches ist es berechtigt und erfolgreich und toll. Man muss eben nur wissen, dass es nur ein Abbild ist. Das wird in der neueren Atheismusdebatte bestritten. Da sagen Leute wie Richard Dawkins eben, nein, die naturwissenschaftliche Beschreibung ist nicht nur ein Teil der Wirklichkeit, sondern die ganze. Einmal bitte die nächste. Dann nochmal weiter. Dawkins schreibt im Gotteswahn, ein Atheist oder philosophischer Naturalist vertritt also die Ansicht, dass es nichts außerhalb der natürlichen physikalischen Welt gibt. Keine übernatürliche kreative Intelligenz, keine Seele, die den Körper überdauert und keine Wunder, außer in dem Sinn, dass es Naturphänomene gibt, die wir noch nicht erklären können. Wenn etwas außerhalb der natürlichen Welt zu liegen scheint, so hoffen wir darauf, es eines Tages zu verstehen und in den Bereich des Natürlichen einzuschließen. Seine Behauptung ist also, es ist kein Ausschnitt, sondern wir kriegen alles raus. Jetzt noch nicht, das braucht noch ein bisschen, aber irgendwann haben wir so komplett alles raus, dass alles natürlich physikalisch beschreibbar ist. Das sieht er auch als die Aufgabe der Naturwissenschaften an. Das Problem ist also, es gibt eine Reduktion. Naturwissenschaften müssen reduzieren. Dürr würde sagen, wir reduzieren methodisch, ganz bewusst. Und die Frage ist jetzt, ist mit dieser Reduktion die Welt erfassbar oder nicht? Ich behaupte, sie ist nicht erfassbar, es ist eben eine Reduktion. Dawkins und andere behaupten, es gibt nichts jenseits dieser Reduktion. Alles andere ist nur letztlich erlogen. Meine Frage ist, woher will er das wissen? Wie will er das wissenschaftlich begründen? Wie will er das wissen, was darüber hinaus sein kann? Einmal bitte die nächste Folie. Er formuliert das einmal sehr, sehr steil und sehr, sehr krass. Das Universum ist nichts als eine Ansammlung von Atomen in Bewegung. Menschen sind einfach Maschinen zur Vermehrung von DNS und die Vermehrung von DNS ist ein sich selbst tragender Prozess. Er ist der einzige Lebensgrund eines jeden lebenden Objektes. Das ist also diese Reduktion jetzt richtig krass behauptet. Es gibt nichts anderes. Einmal bitte die nächste Folie, ist der gleiche Text. Ich habe es nur mal gesperrt, diese Worte gestellt, die diese Reduktion beschreiben. Das Universum ist nichts als, warum, woher will er das wissen, eine Ansammlung von Atomen. Menschen sind einfach Maschinen zur Vermehrung von DNS. Vermehrung von DNS ist ein sich selbst tragender Prozess, er ist der einzige Lebensgrund eines jeden lebenden Objektes. Woher weiß er das? Bitte einmal die nächste Folie. Ich habe die Sachen mal rausgestrichen und behaupte, so ist es eine wissenschaftliche Aussage. Das Universum ist eine Ansammlung von Atomen in Bewegung. Ja, so kann man es natürlich beschreiben. Menschen sind auch als Maschinen zur Vermehrung von DNS beschreibbar. Natürlich kann man einen Menschen in bestimmter Hinsicht so sehen. Das machen wir auch. Also tendenziell. Ne? Es kann sein, dass man sich vermehrt und dann kommt das dabei raus. Die Vermehrung von DNS ist ein sich selbsttragender Prozess, meinetwegen. Er ist ein Lebensgrund eines jeden lebenden Objektes. Kann man natürlich so beschreiben. Anders hätte es uns auch nicht gegeben, wenn nicht unsere Vorfahren sich vermehrt hätten. So ist das eine wissenschaftliche Aussage, da ist überhaupt nichts gegen zu sagen. Aber in dieser Reduktion zu sagen, nichts als, einfach nur, nichts weiter, das ist eine Glaubensaussage. Das ist seine Weltanschauung, sein Glaube. Wiederum, den darf er haben. Nur wenn er das als Wissenschaft verkauft, wo sich jeder Mensch anschließen muss, der denken kann, dann wird's zur Ideologie. Also, das ist Wissenschaft. Mit dieser Reduktion dazu ist es eine Glaubensaussage. Ist es etwas, was er nicht zeigen, nicht beweisen kann, was er eben so annimmt, was er glaubt, worauf er vertraut. Darauf setzt er auch sein Leben, dass es so funktioniert. Wie gesagt, das darf er, aber es ist eben dann ein Glauben unter anderem. Und wenn er behauptet, jeder denkende Mensch muss das teilen, dann wird es zur Ideologie. Dieser Reduktionismus hat heftige Folgen. Einmal bitte die nächste Folie. Die ist jetzt nicht von Dawkins, sondern von einem Crick. Der hat es nochmal ein bisschen drastischer auf die Folgen für unsere Individualität vorgelegt. Sie, ihre Freuden und Leiden, ihre Erinnerungen, ihre Ziele, ihr Sinn für ihre eigene Identität und Willensfreiheit. Bei alledem handelt es sich in Wirklichkeit nur um das Verhalten einer riesigen Ansammlung von Nervenzellen und dazugehörigen Molekülen. Also wir denken, dass wir frei sind, eine Individualität haben, ich sind, etwas tun können, glauben können, entscheiden können, lieben können, leiden können. Aber eigentlich ist das alles eine Täuschung, letztlich sind es Moleküle und die machen uns das so ein bisschen vor, weiter ist es nichts. Ich möchte einmal noch mal kurz zu gestern kommen. Mehrere hat mich darauf angesprochen, dass ich ja behauptet habe, man könne von Dawkins aus keine Ethik ableiten. Zwei, drei haben gesagt, das stimmt ja nicht, er leitet ja selber eine Ethik her. Ich muss noch einmal kurz in dieses komplizierte Ding einsteigen, mache ich aber nicht lang. Das Problem liegt bei der Frage, was ist eine Begründung? Man kann Begründung verstehen als Herleitung, zeigen, wo es herkommt. Warum war Bonn 1989 die Bundeshauptstadt? Kann man leicht herleiten, nach dem Krieg ging es irgendwie nicht anders und so. In dem Sinne bringt Dawkins auch eine Herleitung der Moral, erklärt irgendwie, wie die entstehen sein könnte. Frage ist aber nach der Begründung, warum ist es richtig? Warum ist es richtig, dass Berlin die Bundeshauptstadt ist? War nach der Wende schwer zu erklären. Bonn ist ein Provinznest, hat keine Bedeutung. Dass es in Nordrhein-Westfalen liegt, mag ich vielleicht als Vorteil sehen, viele andere nicht. Also haben gesagt, man kann das nicht begründen, also verlegen wir das. Und das ist das, was mit Dawkins eben nicht geht, was von dieser Voraussetzung aus nicht geht. Man kann herleiten, wie von dieser Voraussetzung sowas wie ein Gefühl wie Moral entsteht, aber man kann nicht begründen, warum es richtig oder falsch ist. Vielleicht ein Zwischenschritt, um das nochmal deutlich zu machen. Stellt euch vor, ihr habt ein Computerprogramm und das macht Zahlenreihen. Und die Zahlenreihen funktioniert so, es gibt eine Zufallseingabe, auf der anderen Seite eine Formel, die das irgendwie verteilt. Und bestimmte Zahlenreihen werden fortgesetzt und andere nicht. Es taucht irgendwann eine Zahlenreihe auf, die hat meinetwegen jede zweite Zahl ist gerade. Und aus irgendeinem Grund setzt sie sich besser durch als die anderen. Dann könnte man nicht sagen, das ist gut oder böse. Das ist eben einfach und setzt sich anders durch. Ein Beispiel weiter. Ihr habt ein Computerprogramm, was Zivilisation simuliert. Selbe Prinzip, es gibt Zufallseingaben und irgendwelche Mechanismen, die da was verteilen. Und diese Äffchen oder Menschen, die da rumlaufen, natürlich nur als Computerfiguren, entdecken irgendwann sowas wie Moral innerhalb dieses Programms. Ihr werdet sagen, man kann es trotzdem nicht gut oder böse nennen, denn es ist ja nur ein Computerprogramm, was da abläuft. Und das ist genau der Punkt bei Dawkins. Er kann es herleiten, wie so ein Programm so etwas herstellt, was man dann gut oder böse nennen kann. Aber man kann es nicht begründen. Wenn man es wirklich begründen wollte, sagen, dass es gut oder böse ist, dann müsste man außerhalb des Programms stehen können. Aber wenn die Welt so wäre, dann gibt es ja gar keinen außerhalb von dem Programm. Wir sind ja selber Teil dieser Moleküle, Teil dieses, was da abläuft. Und dann lässt sich eben nicht mehr von außerhalb irgendwas begründen. Okay, das kurz nochmal zu gestern. Können wir gerne nachher nochmal drüber diskutieren. Das nächste Problem in diesem Zusammenhang ist, es löst am Ende sogar die Wahrheit und die Wissenschaft auf. Einmal bitte die nächste Folie. John Polkinghorne, einer der wenigen, die einen Lehrstuhl sowohl für Theologie als auch für eine Naturwissenschaft haben, irgendwo in England, hat das mal sehr drastisch formuliert. Wenn Cricks These wahr wäre, könnten wir es nie wissen. Denn sie zerstört auch die Rationalität. Das Denken wird durch elektrochemische neurale Ereignisse ersetzt. Ja, also wir denken ja nicht frei, sondern in unserem Kopf läuft halt irgendwas nach mechanischen Dingen ab. Zwei solche Ereignisse können einander nicht im rationalen Diskurs entgegentreten. Sie haben weder Recht noch Unrecht, sie laufen einfach ab. Sie geschehen einfach. Die Behauptungen der Reduktionisten selbst sind nichts anderes als leuchtende Punkte im Nervennetz des Gehirns. Die Welt des rationalen Diskurses löst sich auf in das absurde Geplapper feuernder Synapsen. Das ist eine sehr schöne Formulierung. Das absurde Geplapper feuernder Synapsen. Was soll das Ganze dann? Wenn die Recht hätten und ich habe keinen freien Geist, sondern da läuft einfach nur Feuer, nur irgendwelche Synapsen, was soll ich dann von Wissenschaft sprechen? Was hat dann Wahrheit überhaupt für einen Sinn? Was sollen wir dann diskutieren? Wir wissen genau die Diskussion. Wenn das stimmen würde, würden wir wissen. Könnten es gar nicht wissen. Aber das wäre dann so, es gibt keine Diskussion. Es gibt nur feuernde Synapsen. Meine feuern so, eure feuern so. Die von Adolf Hitler haben so gefeuert, die von Mutter Teresa so. Pech, so ist es nun mal. Das wäre die Konsequenz. Und ich behaupte, das ist eben keine Wissenschaft, sondern selber ein Glaube, der sich am Ende selber auflöst, der am Ende sogar die Wissenschaft auflöst, wenn man das wirklich konsequent so machen und so treiben würde. Ein Gleichnis. Sie haben ein Blatt Papier. Sagen wir einen Liebesbrief. Jetzt wollen Sie das naturwissenschaftlich analysieren. Da können Sie sehr genau das Papier und die Tinte untersuchen. Und wenn die Wissenschaft noch weiter fortschreitet, wird das noch viel genauer gehen. Man kann da bis in die kleinsten Atome die Struktur des Papiers und die Struktur der Tinte untersuchen. Nur, damit erfahren Sie nichts über den Inhalt, was da draufsteht. Der liegt auf einer anderen Ebene. Und das ist, glaube ich, die entscheidende Frage. Hat unsere Welt eine andere Ebene über das hinaus oder nicht? Und ich glaube, ja, wie in diesem Gleichnis, das lässt sich über die Naturwissenschaft eben nicht machen. Das ist eine andere Ebene. Sie werden denn nicht herausfinden, ob das ein gut geschriebener Liebesbrief ist oder ob da irgendwelcher Blödsinn draufsteht. Den Unterschied können Sie anhand der Molekülstruktur des Papiers oder der Tinte einfach nicht herausfinden. Es ist eine andere Ebene, es ist ein Zeichen, es ist Sinn, die da drauf geschrieben steht. Das kriegen Sie per Naturwissenschaft nicht raus. Auch in 100 oder 1000 Jahren noch nicht. Und Sie kriegen auch nicht raus, warum dieser Brief geschrieben wurde. Gibt es jemanden, der das mit Absicht geschrieben hat? Das kriegen Sie nur raus, wenn Sie den fragen könnten. Damit möchte ich das Thema Naturwissenschaft jetzt mal lassen. Ich habe die Grenzen aufgezeigt. Sie müssen sowieso auf einige Dinge einfach vertrauen, um sie zu treiben. Und wenn Sie sie vernünftig, seriös treiben, werden Sie auch zugeben müssen, dass Sie einiges nicht rausfinden können. Und zwar prinzipiell nicht. Nicht nur, weil Sie noch nicht so weit sind, sondern prinzipiell, was nicht geht. Die Frage ist dann, kriegen wir denn irgendwie anders etwas heraus über diese andere Dimension? Kann man bei Wikipedia nachschlagen? Oder wie? Was ich bisher gesagt habe, gehe ich davon aus, eigentlich, dass tatsächlich das allgemeingültig war und dass jeder da hoffentlich mitgehen konnte und das nachvollziehen kann. Ich möchte jetzt etwas sagen, wo ich dazu gebe, dass das nicht allgemeingültig ist. Aber stellen Sie sich vor, es gäbe einen Gott und der würde so ungefähr so sein, wie man sich das vorstellt. Und er würde sich anschauen, wie Menschen so über die Natur nachdenken, über ihn nachdenken und wie sie so leben. Und er würde sehen, ein paar stellen ihn da mit Hammer in der Hand, ein paar stellen ihn da als Stier, ein paar stellen ihn als launische Figuren da. Und er würde da sitzen und sich das anschauen. Wäre es plausibel, dass er sagt, oh, heiteres Gottesraten, wer bin ich? Welches Schweinerl hätten Sie denn gern? Finde ich witzig, da mit dem Hammer ist doch eine nette Idee. Gucken wir mal, was denen sonst noch so einfällt. Oder müsste man erwarten, dass der sagt, wenn der die Welt erschaffen hat, dann hat er auch Interesse dran. Dann möchte er auch, dass wir ihn einigermaßen nachvollziehen können. Dann möchte er, dass wir nicht wild rumraten und irgendwie spekulieren, sondern dann möchte er, dass wir über ihn etwas in Erfahrung bringen können. Und dann ist der Schritt nicht weit zu sagen, das ist doch denkbar. Das ist doch sogar gut denkbar, wenn es einen Gott überhaupt gibt. In Klammern, natürlich, wenn man so denkt, gibt es natürlich keinen, logisch. Nur ist das eben keine Wissenschaft, sondern eben eine Art Glaube. Das ist ein atheistischer Glaube, dass es keinen gibt. Aber wenn es einen gäbe, dann wäre es doch eigentlich zu erwarten, dass er sich auch auf irgendeine Art zeigt. Nicht einfach in der Art einer Formel, dann wäre ja ein Teil der Schöpfung wie wir auch. Wenn er einfach so nachweisbar hier wäre, dass man sagen kann, hier messe ich da deinen Pulsschlag und deine Größe und so. Klar kann ich das, weil du Teil der Schöpfung bist. Bei Gott geht's nicht, weil er nicht Teil der Schöpfung ist. Er steht drüber. Aber es wäre trotzdem zu erwarten, dass er sich zeigt. Jetzt bitte einmal die nächste Folie. Noch einen weiter. Oh, da habe ich jetzt eine in der Reihenfolge da. Egal. Die Bibel sagt, dass das tatsächlich passiert ist. Dass Gott sich tatsächlich gezeigt hat. Und zwar, das war die Stelle jetzt, naja, egal. Also im Hebräerbrief heißt es mal sinngemäß, Gott hat sich oft gezeigt im Laufe der Jahrhunderte durch Propheten, Am Ende aber durch den Sohn, auf eine besondere Art durch seinen Sohn Jesus Christus. Das ist die Art, wie wir glauben, dass Gott sich gezeigt hat. Und wenn er das mal prüft, den Gedanken, dann wäre immerhin glaubwürdig, dass man dann auch tatsächlich, wenn das stimmt, dass er sich zeigt, man tatsächlich einigermaßen etwas wissen kann. Also tatsächlich Inhalte hat und nicht nur rumschwimmt und rumraten muss. Was ist jetzt Glauben? Glauben hat, wenn es um Religion geht, eigentlich immer einen doppelten, zwei Aspekte. Josef Pieper, ein Religionsphilosoph, hat es so formuliert, Glauben heißt immer jemandem etwas glauben. Es sind zwei Dimensionen drin. Das eine ist jemandem sozusagen ein Du-Glaube, etwas Persönliches. Ich glaube dir. Ich glaube an dich. So ein bisschen ist sogar der Hauch beim Sportler zu sagen, wie es eben in der Theaterszene war. Ich glaube an dich, du wirst das schaffen. Ich glaube an die deutsche Nationalmannschaft. Also ein persönliches Du. Ich vertraue dir. Ich vertraue deinen Fähigkeiten oder so. Es war mal jemand in Afrika und versuchte die Bibel in eine fremde Sprache zu übersetzen. Und er fand kein Wort für Vertrauen. Er hat gesucht und gesucht und es gab scheinbar nichts, was dem entsprach. Dann kam er auf eine etwas blöde Idee, er musste irgendein Wort einsetzen, sonst kann man die Bibel nicht übersetzen, weil das ja jedes dritte Wort fast ist. Dann hat er sich auf seinen Stuhl gelehnt und die Füße in die Höhe genommen. So richtig draufgelehnt, dass er nur noch auf diesem Stuhl ruhte. Und hat dann seinen Mitarbeiter da gefragt, der aus diesem Land kam, die sprach schon, wie nennt ihr sowas? Dann hat er, ja, irgendwie sein ganzes Gewicht auf etwas legen. Irgendwie so eine Umschreibung hat er genommen. Und dann sagte man, gut, das nehmen wir jetzt für Glauben. Sein ganzes Gewicht auf etwas legen. Das ist dieser Du-Glaube, ich vertraue dir vollständig. Und so ein Du-Glaube entsteht nicht durch wissenschaftliche Erforschung. Ihr habt am Anfang dieses Beispiel genommen mit eurer Freundin, die vielleicht heute Abend zu Hause sitzt. Dieser wissenschaftliche Ansatz, systematische Überprüfung, schickt einen Privatdetektiv hin. Ihr würdet wahrscheinlich alle zugeben, das ist irgendwie unangemessen. Ja, also wenn man das machen würde, wäre vorher schon ziemlich viel kaputt gegangen. Persönliches Vertrauen entsteht nicht durch Experimente. Es entsteht durch eine Art von Begegnung, wo es wächst. Eine Art von Begegnung, wo man Stück für Stück merkt, das Vertrauen wächst und der ist vertrauenswürdig. Dieser Weg über Experimente ist nicht der Weg, wie persönliches Vertrauen, wie dieser Du-Glaube entsteht. Ich glaube jemandem. Und dann der zweite Aspekt, ich glaube jemandem etwas. Glauben hat auch einen Inhalt. Es ist nicht nur ein allgemeines Vertrauensgefühl, sondern es hat einen Inhalt. Ich glaube jemandem etwas. Zum Beispiel glaube ich meiner Frau, dass sie mich nicht betrügt. Aber ich glaube meiner Frau nicht, dass sie mich von den Toten auferwecken wird. Weil ich fürchte, das kann sie nicht. Also jemandem eine Art Beziehungsgröße zu einer Person und etwas, eine Sachgröße, ein Inhalt, der eben auch mit drin ist. Das macht Glauben aus. Beide Seiten kommen da zusammen. Und ich möchte zum Schluss für heute eine Geschichte aus der Bibel erzählen. Eine Geschichte, wie so eine Begegnung mal ausgesehen hat, bei der so ein Glaube entstanden ist. Ein jemandem etwas Glauben. Es ist eine Geschichte, die von Jesus erzählt wird. Und er begegnet einem Menschen, der Lepra hat. Lepra-Aussatz ist eine ganz furchtbare Krankheit. Heute kann man die heilen, dank der naturwissenschaftlichen Forschung. Die führt dazu, dass die Gliedmaßen ihre Sensibilität verlieren. Man spürt keinen Schmerz mehr. Und als Folge verletzt man sich und verstümmelt sich, weil man zu spät immer merkt, wann man irgendwo anstößt, wann man eine harte Kante hat, wann man etwas Scharfes berührt. Und im Laufe der Jahre werden Leprakranke Stück für Stück verstümmeln sie sich selbst. Eine ganz furchtbare Krankheit. Und dazu kommt, dass sie hoch ansteckend ist. Und deswegen hat man damals, als man keine medizinische Hilfe wusste, zum Teil leider auch noch heute, die Menschen einfach isoliert, weggesperrt. Wer diese ansteckende Krankheit hat, aus dem Weg. Das heißt, das waren doppelt gestrafte Menschen. Diese furchtbare Krankheit und vielleicht noch schlimmer, die Ausgrenzung. Sie durften am normalen Leben nicht teilnehmen. Stellt euch vor, ab heute heißt es, ihr dürft nirgendwo in die Öffentlichkeit. Nirgendwo hingehen, wo gesunde Menschen sind. Schon gar keinen berühren oder euch berühren lassen. Ihr seid raus. Eine ganz furchtbare Isolation. Und was das Ganze dann dem sozusagen noch die Krone aufsetzt, es gab einen Brauch, dass Aussätzige vor sich selber warnen mussten. Wenn sie mal irgendwo unterwegs waren, mussten sie rufen, aussätzig, aussätzig. Stellt euch vor, ihr habt alle eure Geheimnisse, ihr habt guten Seiten, eure starken Seiten, eure Freuden. Ihr habt eure Sorgen, eure Dunkelseiten. Ihr habt Verletzungen, ihr habt Ängste. Und normalerweise erzählen wir die uns nicht. Müssen wir auch nicht, gibt es ja gar keinen Grund zu. Wir können nicht in den Kopf gucken und müssen wir auch nicht. Stellt euch vor, ihr müsstet eure sorgenvollsten Geheimnisse, eure tiefsten Verletzungen vor euch herrufen. Vorsicht, ich bin ein so und so Problem. Vorsicht, ich habe das und das Problem. Das ist ungefähr die Situation eines Leprakranken. Und jetzt begegnet der Jesus. Er muss irgendwo was von Jesus gehört haben und sagt, Jesus, kannst du mich heilen? Kannst du mir helfen? Was sieht Jesus in diesem Menschen? Wir können in Jesus Gottes Herz erkennen. Wir können in Jesus erkennen, wer Gott ist. Das ist der christliche Glaube. Was sieht er in diesem Menschen? Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Sieht er feuernde Hirnsynapsen in einem defekten Körper? Sieht er eine defekte Maschine zur Vermehrung der DNS, die wahrscheinlich nicht mehr dazu kommen wird, sich zu vermehren? Er sieht einen Menschen in Not und er tut etwas, was er nicht tun darf. Er geht hin und berührt diesen Mann. Vorsicht, Jesus, verboten, gefährlich. Das ist ansteckend. Das ist nicht erlaubt. Keiner darf den berühren. Du kriegst Ärger. Du brichst die Ordnung. Das ist ihm egal, weil er etwas ganz Besonderes sieht. Er sieht einen von Gott unendlich geliebten Menschen. Und zwar nicht erst dann, wenn er wieder geheilt ist. Nicht erst dann, wenn man sagen kann, jetzt ist er wieder produktiv. Jetzt kann er sich doch noch vermehren. Jetzt hat er sein Examen geschafft. Jetzt kann er sich an einer Elite-Uni behaupten. Nicht erst dann. Jetzt. So wie er da vor Jesus liegt. Er hat sich dann hingelegt. Das war damals ein Zeichen der Ehrerbietung. So wie er da liegt, sieht Jesus einen unendlich wertvollen Menschen. Einen von Gott unendlich geliebten Menschen. Das ist das, was er sieht. Und er legt ihm die Hände auf und er wird gesund. Jesus heilt durch diese Berührung. Ich hatte gestern schon mal erwähnt, es gibt tatsächlich sogar historische Quellen der Gegner von Jesus, die sagen, er hat Menschen geheilt, hat das allerdings mit der Kraft des Satans getan, also lass bloß die Finger davon. So argumentiert dieser Gegner. Wir können also davon ausgehen, dass es das tatsächlich gegeben hat. Jesus heilt. Manchmal auch noch heute, manchmal sogar äußere Krankheiten, allerdings sehr viel seltener, als ich mir das wünschen würde. Oft aber innere Dinge, oft die Wunden der Seele. Und das ist etwas, was man wirklich erleben kann, wo so eine Art von persönlicher Begegnung möglich ist. Auch da sagt Dawkins, persönliche Dinge sind Quatsch, persönliche Erfahrungen, und er widerlegt dann Halluzinationen. Das ist aber nicht der Punkt. Ich habe noch nie eine Stimme gehört von Gott oder einen Engel vor mir gesehen. Und ich kenne viele Christen, nur die allerwenigsten erzählen von solchen Erlebnissen. Die allermeisten haben andere Arten von Erlebnissen. Man hört so eine Geschichte und merkt irgendwann, da bin auch ich mit gemeint. Das ist nicht nur eine Geschichte der Vergangenheit. Und ich kann euch das heute Abend zusprechen, dass Jesus euch kein bisschen weniger wertschätzend ansieht als diesen Leprakranken. Dass Jesus in euch, egal wer ihr seid, egal wo ihr steht, egal ob ihr an ihn oder an was auch immer glaubt, dass er in euch einen unendlich wertvollen Menschen sieht. Ein Menschen, der von Gott endlos geliebt ist. Und nicht erst übermorgen, wenn er irgendwelche Qualifikationen erfüllt hat, sondern heute, hier und jetzt. Und manchmal kann man das auf eine Art tatsächlich dann erleben. Dass man merkt, hier bin ich gemeint. Das gilt jetzt für mich. So eine Zusage. Manchmal die Zusage, fürchte dich nicht. Beruhige dich, atme durch. Ich bin da, du bist nicht allein. Dinge in dieser Art, die kann man tatsächlich mit Jesus erleben. Und da kann dieser Du-Glaube wachsen, dieses personale Ich-Glaube-Ihm. Weil da immer wieder so sanfte Berührungen sind, immer wieder solche Dinge sind, wo ich merke, da ist tatsächlich was. Da ist etwas, was mein Leben tatsächlich tragen kann. Und zugleich wird der Das-Glaube dazukommen, weil man sich informiert, weil man in der Bibel liest, weil man wie heute Abend Dinge hört, sagt, ah, und dann kann man irgendwann bekennen, ich glaube, dass er der Sohn Gottes ist. Wie gesagt, das ist nicht allgemeingültig vorauszusetzen. Ich sage natürlich nicht, dass jeder denkende Mensch das glauben muss. Ich glaube aber, dass jeder Mensch an diesen Punkt kommen kann. Dass jeder Mensch diese Gewissheit finden kann. Diese Gewissheit ist auf einer eigenartigen Ebene. Ich habe es eben schon gesagt, die heißt nicht, dass die Gefühle das immer bestätigen. Die kann einen aber an den Punkt bringen, wo man sagt, jetzt bin ich an der Stelle, wo ich sagen muss, ich baue darauf mein Leben, ich lege das ganze Gewicht darauf oder nicht. Und man kann an diese Gewissheit kommen, wo das wirklich ein Schritt ist, der dann dran ist und sich anbietet und wo man sagt, ja, das ist sinnvoll, da baue ich jetzt mein Leben drauf. Daran glaube ich. Das steht nicht in Konkurrenz zur Wissenschaft, wenn die seriös gemacht wird. Das steht in Konkurrenz zu anderen Glauben, auch zum atheistischen Glauben. Aber das ist eine mögliche Antwort auf die Dinge, die die Naturwissenschaften eben nicht beantworten können. Eine Antwort von Gott her selber, der diese Begegnungen eröffnet und sie uns möglich macht. Ich wünsche euch, dass ihr so eine Art von Begegnungen habt und dass ihr, wenn ihr euch damit auseinandersetzt, vielleicht hier oder da mal merkt, oh, da bin ich tatsächlich getroffen. Es ist bei Dingen, die nicht ganz so einfach, nicht ganz so billig sind, so, dass man sich ein Stück darauf einlassen muss. Ich habe gleich in meinem ersten Semester, bin ich aus irgendeinem komischen Grund in ein philosophisches Hauptseminar gerannt, Wittgensteins Sprachphilosophie. Eine von den ganz komplizierten Geschichten. Und ich habe in den ersten Wochen überhaupt gar nichts verstanden. Und dann stand ich vor der Entscheidung, will ich mich darauf einlassen oder nicht. Ich konnte zu dem Zeitpunkt nicht prüfen, ob ich das für vernünftig halte oder nicht, weil ich es noch nicht kapiert habe. Um sowas Komplexes zu kapieren, muss man sich einfach ein Stück drauf einlassen, muss man auch ein Stück sozusagen die Alarmstufen und die Verteidigung fallen lassen, sagen, ich tue jetzt mal so, als hätte er recht und überlege dann, was das für Folgen hätte. Und ein paar Wochen lang nimmt man das so mit und prüft es mal an dieser Frage, prüft es mal an jener Frage. Und dann irgendwann nach ein paar Monaten hatte ich so allmählich, dämmerte mir, worum es da tatsächlich ging. Und dann konnte ich auch irgendwann zu einem Urteil kommen, ist es was oder ist es nichts. Das ist beim Glauben meistens ähnlich. Es geht auch nicht so instantmäßig nur von außen. Es ist eben ein Vertrauen kann man nicht nur von außen untersuchen. Würde meiner Frau nicht vertrauen, wenn ich sie nur von außen beobachtet hätte und ihr nie begegnet wäre. Das setzt ein Stück einbezogen sein, ein Stück sich einbeziehen lassen voraus. Das geht nicht. Und das wäre mein Vorschlag, dass ihr das mit dem christlichen Glauben mal versucht. Ihr habt alle Freiheit der Welt, jederzeit nach 4 Wochen zu sagen, hat sich doch irgendwie nicht bewährt, glaube ich nicht dran und ich gehe wieder. Aber es wäre einfach zu schade. Ich glaube, dass das tatsächlich ein Leben tragen kann, ein Leben sehr, sehr reich machen kann, mein Leben auch sehr reich gemacht hat. Und es wäre schade, wenn ihr das verpassen würdet. Deswegen schaut mal, ob ihr nicht solche Begegnungen tatsächlich haben könnt und tatsächlich etwas ahnt, da ist was dran. Soweit erstmal. Dankeschön.